Schöpfer des Weltenhaus, Licht ist dein Kleid. Du, den kein sterblich Aug je noch gesehen. Hör unser Lobgesang, hör unser Flehen. Herrlich und wunderbar ist deine Macht auf dein allmächtig Wort floh einst die Nacht. Flammte der Sterne Licht unzählig auf, nahm durch den Weltenraum seinen Lauf. Himmel und Erde jauchzt, Vater, dir zu. Bist doch im Weltenall Herrscher nur du. Rühmet der Engel Herr, was du getan. O Sohn in unser Lied, gnädig auch an.
Guten Morgen miteinander und herzlich willkommen zu dem Gottesdienst heute, an dem heutigen Sonntag. Auch alle, die uns jetzt über Internet verfolgen, auch alle herzlich willkommen. Ich habe ein paar Sachen gerade am Anfang zum Ansagen. Zuerst geht es um den Fachkräftemangel. Es gibt ja in allen Berufen Fachkräftemangel. Jetzt ist da von Krishona so ein Blatt gekommen und da heisst es, was tun wir gegen den Pastorenmangel? Ist auch ein Fachmangel. Also, der Jürg ist auch ein Fachmann. Und es hat zu wenig von dieser Sorte. Fachmann. Du bist ja auch einer. Gsi, ja. Gut. Pensionist. Bitte nehmen wir das Heftchen mit. Es gibt genau das Gleiche auf dem Internet. Also die das an Schwerdraht tragen, das kann man alles auf dem Internet sehen. Und die gerne Papier in der Hand haben, nehmen das mit und lesen mal durch, was da steht. Ist super interessant. Wirklich super interessant. Das ist das Erste. Das Zweite. Am Mittwoch haben wir wie immer Gebet. Auch über Zoom, wie immer. Wer sich möchte einklinken in das Zoom-Gebet, bitte unseren Oberzoomer, der Thomas, gibt euch dann den Link oder schickt ihn euch zu. Das Dritte, nach dem Gottesdienst haben wir ja eine kurze Zeit da nochmal zusammen. Also, ihr könnt noch ein bisschen bleiben. Es gibt eine Information über alle die Veränderungen, also bauliche Veränderungen, die es da geben sollte. Dass wir alle wissen, wie das etwa vor sich geht und was da alles geht und höher und niedriger. Dass wir da informiert sind darüber. Und jetzt hat, wenn wir schon gerade in der Zukunft, hat der Rees noch ein paar Ansagen.
Danke vielmals für das herzliche Willkommen, das ihr uns geschenkt habt, wo wir jetzt nach gut 6 Wochen wieder mal da sind. nicht unterwegs, nicht eingepfercht in irgendwie 2x7 Meter, wo wir unterwegs waren damit. Wir haben eine gute Zeit gehabt und wir sind Gott dankbar, dass er Bewahrung geschenkt hat und uns so viel gezeigt hat aus seiner herrlichen Schöpfung. Trotzdem war mein Herz immer wieder da zu schlieren. Ich war gut vernetzt mit der Gemeindeleitung und ich habe es auch geschätzt, einfach die Informationen zu bekommen und mit dabei können zu bleiben, auch wenn wir unterwegs sind. Und eins, was entstanden ist in dieser Zeit, das ist der Flyer, den wir gesehen haben, draussen aufliegen. Der Flyer, der jetzt verteilt wird. Der Flyer, der irgendwo in 2,5 Tagen seine Bedeutung verliert. In 2,5 Tagen ist nämlich der Anlass gestartet, ungefähr. Und dann werden wir den Flyer nicht mehr brauchen. Pasta und Vision, also es ist nicht so, dass ich ihn gestaltet hätte, aber ich habe doch initiiert und mitgeholfen, dass der hat können entstehen. Pasta und Vision, ein öffentliches Forum, das wir machen wollen, zu unseren Fragen nach der Zukunft von unserer Gemeinde. Und wir wollen Menschen dabei haben, es würde uns freuen, wenn Menschen dabei sind, die auch nichts mit unserer Kirche, mit unserer Gemeinde, mit dem Ort da zu tun haben, sondern Menschen, die erfahren haben, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein und die daraus auch ihre Bedürfnisse und ihre Lebenseinstellung, ihre Lebensweise, ihren Lebensplan danach richten. Und das wollen wir überkommen, um auch Ideen zu kriegen, wie das die Zukunft von uns selber da kann aussehen. Wir werden das initiieren mit einem spannenden Videovortrag von Kerry Newhoff. Er hat referiert am Leiterkongress 24, wo wir ja früh im Frühling dort waren als Gemeindeleitung, inklusive Jürg. Und wir werden daraus auch gute Schlüsse können ziehen. Für uns, wir wollen mit dem Video auch ein bisschen aufrütteln, wir wollen ein bisschen provozieren damit, freut euch drauf. Es ist eine unheimlich spannende Geschichte von einem Pastor, der eine Teilzeitstelle hatte in 3 ganz kleinen Gemeinden. Die kleinste ist, glaube ich, aus 6 Personen bestanden. Die mittlere aus etwa 14 und die grössere, glaube ich, aus gut 20. Also ein Referent, wo man da in bester Gesellschaft wiederfindet. Und ich freue mich darauf, wenn wir austauschen dürfen. Ich habe gestern ein ganz ermutigendes Erlebnis gehabt. Ich habe 3-4 WhatsApp verschickt mit einer Einladung. Und ich habe bis auf einen nur positive Antworten gekriegt. Also Menschen, die sich gerade entschieden haben, ganz kurz entschieden haben, mal, ich komme am Dienstagabend, es interessiert mich. Und es sind nicht alles Menschen, die da ein- und ausgehen. Und das reizt mich besonders. Ich freue mich ganz besonders, wenn ihr dabei seid. Was ich mich ganz besonders heute freue, ist, dass der René da ist. Ein Gesicht, das ihr auch nicht kennt, ein Gesicht, das wir als Gemeindeleitung schon länger kennen. Er ist der Geschäftsführer von der Viva Kirche Schweiz. Er ist natürlich gespannt, was wir euch nachher erzählen. Und das wird wahrscheinlich so einer der Hauptgründe sein, dass du da bist. Aber ich spüre auch, René, dass du mit uns kämpfst und mit uns leidest und mit uns denkst. Und das ist in diesen Zusammenkünften, die wir miteinander hatten, herausgekommen. Und es ist spannend, dass wir in Zukunft, auch wenn ein bisschen vielleicht auf einer anderen Ebene als gerade gemeint selber, aber doch dürfen miteinander unterwegs sein. Herzlich willkommen jetzt nachträglich. Also ich freue mich, wenn ihr euch noch fleissigst anmeldet für den Dienstagabend. Es gibt Pasta, es gibt mit Fleisch und ohne Fleischsoße, also für alle etwas dabei. Und nicht zu viel versprochen, ich sage es euch, es wird spannend, es wird interessant. Wir werden übrigens am Dienstag als ganze Gemeindeleitung bereits am Morgen zusammenkommen. Wir werden über den Anlass nochmal genauer reden und uns trainieren, vorbereiten. Und wir werden auch weiter über die Auswirkungen für uns selber, die wir aus dieser Leiterkonferenz LK24 mitnehmen wollen, reden. Danke vielmals, dass ihr uns da unterstützt in diesem Prozess und dass ihr Teil sind von diesem Prozess. Das ist ganz entscheidend. Herzlichen Dank. Meldet euch an. Ich freue mich sehr.
Merci vielmals. Nach so viel Information tun wir jetzt noch beten miteinander, dass Gott auch den Morgen so segnet, wie es jeder und jede von uns braucht. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart, dass du da bist heute, da innen, bei uns, dass du uns durch die ganze Woche durch begleitet hast, dass wir immer wieder gespürt haben, dass du da bist und dass du in unser Leben eingreifst, mit Ideen, mit Hilfe. Herr, wir danken dir, Herr, dass du da bist. Amen. Wir werden jetzt übergehen zum Lobpreis. Wir werden drei Lieder miteinander singen, wo Gott in seine Position hebt, wo er bei uns sollte haben.
Mm-hmm.
Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Du bist König und Herr, du regierst mit Macht. Deine Herrlichkeit ist offenbar, Hosanna in der Höhe. Ehre, Ehre, Ehre sei dem König allein. Ehre, Ehre, Ehre sei dem König allein. Du bist König und Herr, du regierst mit Macht. Deine Herrlichkeit ist offenbar, Ehre sei dem König. Jesus, du bist König in unserer Mitte, du regierst durch deinen Geist, du hast deine Feinde überwunden. Nun sitzt du auf deinem Thron. Du bist König, König aller Ewigkeit. Du bist König, von ganzem Herzen beten wir dich an. Jesus, du bist König in unserer Mitte. Du regierst durch deinen Geist. Du hast deine Feinde überwunden. Nun sitzt du auf deinem Thron. Du bist König, König aller Ewigkeit. Du bist König. Von ganzem Herzen bitten wir dich an.
Wir sind in einem ganz spannenden Moment, mitten in einem Predigtzyklus. Die erste Predigt, die unser Pastor oder unser Pfarrer gegeben hat, ist: Jesus wehrt ab und hilft trotzdem. Mögt ihr euch noch erinnern? Die Frau, die zu Jesus gekommen ist und ihm gebeten hat: Hilf mir doch! Und Jesus sagt: Nein, 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 nein. Dir hilfe ich nicht. Und nachher hat er aber gleich geholfen. Zuerst hat er abgewehrt und dann hat er geholfen. Jesus hilft. Die zweite Predigt: Jesus befreit. Die zwei besessenen Leute, mögt ihr euch erinnern, alle haben Angst vor ihnen und sie haben sich irgendwo versteckt, die beiden. Jesus hat sie befreit. Jesus hat Kraft zum Befreien. Die dritte Predigt, da bin ich leider nicht dabei gewesen. Jesus würdigt eine verachtete Frau. Es gibt unter uns, auch in der Schweiz, verachtete Leute. Leute, die wir nicht so schnell auflöpfen. Jesus hat sie gewürdigt. Hat ihr das gegeben, was sie als Mensch braucht. Die Würde vom Mensch. Und heute ist etwas ganz, ganz Spezielles dran. Jesus verzichtet auf sein Recht. Ich weiß nicht, wer unter euch da so das gerne macht, auf sein Recht verzichtet. Also ich nicht. Ich bin da nicht so Spezialist drin. Wir haben unsere Rechte, oder? Aber manchmal hat man auch das Recht, auf das Recht zu verzichten. Und über das hören wir nicht so etwas. Bitte.
Vielen Dank für den Überblick. Das wäre jetzt also die letzte dieser Reihe. Aha. Wir sind nicht mit drin, sondern wir sind am Schluss. Aber es kommt dann schon wieder eine andere. Genau. Es war am Lago Maggiore. Waren wir auf einem Campingplatz auf der italienischen Seite und meine Aufgabe ist es, für die Familie Brot einzukaufen für das Frühstück. Und so stehe ich da in diesem Laden und wie das so ist auf einem Campingplatz, je nach Zeit, wo man kommt, sind die Reihen riesenlang. Und das war eine riesenlange Reihe, wo ich nun warten musste, bis ich endlich dann mein Brot bestellen konnte. Und ich war natürlich froh, möglichst schnell aus diesem Laden herauszukommen, weil es war auch heiß, er war nicht so gut klimatisiert. Und endlich an der Theke angekommen, betritt eine Frau den Laden, geht zur Theke und bestellt Brot, Butter, Plauder mit dieser Verkäuferin oder Verkäufer, der da war. Und ich stand da. Das war doch einfach unanständig, sowas. Sie war nicht an der Reihe, das Recht war doch auf meiner Seite. Also so etwas darf man nicht machen. Eindeutig, so sah ich es wenigstens. Aber ich verzichtete darauf, mein Recht einzufordern. Erstens mal hatte ich eine sprachliche Barriere. Ich kann nicht Italienisch. Und die Leute im Laden, die das nicht beobachteten, diese Situation, hätten vielleicht nicht verstanden, warum ich mich jetzt so ärgere und Lärm mache und ein Getöse, weil ich jetzt mich da übergangen fühle. Und hätten sie dann noch erfahren, dass ich Christ bin, dann hätte ich für den christlichen Glauben, für das Evangelium kein gutes Beispiel abgegeben. Hätte sie gesagt, ah, so sind die Christen. So verzichtete ich auf mein Recht und ich wartete in der Hoffnung, dass nicht noch jemand auf die Idee kommen könnte, den Laden zu betreten und gleich zur Theke zu gehen. Jesus, der seinen Feinden gegenüber oft provozierte, verzichtete, aber auch oft auf sein Recht, auf die Rechte, die ihm sozusagen zugestanden wären. Jetzt habe ich die Folie noch nicht. Ah. Genau. Das sehen wir am Beispiel folgender Begebenheit. Und da steht nur im Matthäus-Evangelium, es gehört zum Sondergut. So. Jetzt kann ich noch eins weiterschalten. Als Jesus und seine Jünger nach Kapernaum kamen, traten die Männer, die die Tempelsteuer einzogen, an Petrus heran und fragten ihn, hey, zahlt euer Meister eigentlich keine Tempelsteuer? Doch, erwiderte Petrus. Als er dann ins Haus kam, fragte ihn Jesus, noch ehe er etwas von dem Vorfall erzählen konnte, was meinst du, Simon? Von wem erheben die Könige dieser Erde Zölle und Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von denen anderen Leuten? Ja, von den anderen Leuten, erwiderte Petrus. Und da sagte Jesus zu ihm, also sind die Söhne davon befreit. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh an den See und wirf die Angel aus, nimm den ersten Fisch, den du fängst, und öffne ihm das Maul. Du wirst darin ein 4-Drachmen-Stück finden. Nimm es und bezahle damit die Tempelsteuer für mich und für dich. Entschuldigung. Noch ungefähr einen Monat und dann wird Jesus hingerichtet werden. Er besuchte noch einmal seine Heimatstadt Kapernaum, das war eigentlich sein Hauptstützpunkt, am See Genezareth. Bevor er nach Jerusalem an das Passafest reiste. Die Leute, die die Tempelsteuer eintrieben, waren eben in Kapernaum unterwegs. Und jeder israelitische Mann ab 20 Jahren musste diese Steuer bezahlen, egal ob er in Israel lebte oder irgendwo auf der Welt. Im Buch Nehemia wird über diese Verwendung der Steuer Folgendes geschrieben. Man braucht diese Tempelsteuer für die geweihten Brote, die regelmäßigen täglichen Speise- und Brandopfer, für die Opfer am Sabbat, am Neumondstag und an den anderen Festtagen, für die geweihten Gaben und für die Opfer, die die Schuld Israels wegnehmen sollen und für alle Dienste am Tempel unseres Gottes. Mit dieser Steuer wurde der Gottesdienst im Tempel aufrechterhalten. So wie wir Geld zusammenlegen, damit wir unser Gemeindeleben finanzieren können. Mit dem Zehnten hat das überhaupt nichts zu tun. Die verschiedenen Abgaben, die die Israeliten leisten mussten, sind relativ komplex. Und deshalb erstaunt es mich immer wieder, wie selbstverständlich wir vom Zehnten sprechen, als ob das ein eindeutiges und unumstößliches Gebot wäre. Aber das wäre ein anderes Thema, über das müssten wir einmal speziell nachdenken können. Nun, die Steuereintreiber fragten Petrus, denn sie wussten offensichtlich, dass er mit Jesus unterwegs war, zahlt euer Meister eigentlich keine Tempelsteuer? Vermutlich war auf ihrer Liste die Zahlung von Jesus noch immer ausstehend. Und reflexartig, ohne nachzudenken, sagt Petrus, doch? Selbstverständlich bezahlt Jesus diese Steuer. Und wieso er sich dessen so sicher war, wissen wir nicht. Vielleicht hatte Petrus die Jahre zuvor beobachtet, dass Jesus diesen Betrag bezahlte. Für ihn war klar, Jesus wird diese Steuer bezahlen. Und vielleicht hat Jesus das Gespräch im Haus drin mitgehört. Jedenfalls kommt Petrus zurück und Jesus stellte ihm eine Frage, bevor er ihm erzählen konnte, was er eben erlebte. Was meinst du, Simon, von wem erheben die Könige dieser Erde Zölle und Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von anderen Leuten? Was ist das für eine Frage? Kein König käme auf die Idee, von seinen eigenen Söhnen Zölle und Steuern einzufordern. Simon antwortete, von den anderen Leuten natürlich. Und damit hatte Petrus recht. Und Jesus bestätigte ihm diese Bemerkung. Also sind die Söhne von Zöllen und Steuern befreit. Genau. Und vermutlich ahnte Petrus noch nicht, was Jesus ihm damit sagen wollte. Der Tempel in Jerusalem, für den die Steuern eingezogen wurden, war das Haus Gottes, so verstand man das damals. Eigentlich jeder Tempel war ein Ort, egal welche Religion, wo man dachte, da lebt eben, das ist das heilige Zentrum. Also das Haus Gottes. Jesus wusste schon mit 12 Jahren, dass der Tempel das Haus seines Vaters ist. Als ihn seine Eltern suchten, er ging da verloren, ist verschwunden, und die Eltern waren in Panik, haben Jesus gesucht und fanden ihn schlussendlich im Tempel. Und Jesus sagt den Eltern überrascht, wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Also, wenn Jesus der Sohn Gottes ist und der Tempel das Haus Gottes, war Jesus nicht steuerpflichtig? Hätte diese Steuereintreiber gewusst, wer Jesus ist, hätten sie von ihm keine Steuer eingefordert. Nun, dass die Steuereintreiber das nicht wussten, das können wir ja noch verstehen. Doch Petrus hätte das eigentlich wissen müssen. Es war nicht lange her, da bezeugte Petrus Jesus: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und später auf dem Berg konnte er beobachten, wie das Gesicht von Jesus wie die Sonne wurde, zu leuchten begann und das Kleid strahlend hell und weiß wurde. Er hörte die Stimme Gottes rufen. Er hörte die Stimme Gottes rufen. Dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Petrus musste wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, und deshalb hätte er auch wissen müssen, dass er keine Tempelsteuer zu zahlen hat. Wäre ihm das klar gewesen, hätte er diesen Steuereintreibern gesagt: Hey, Jesus würde keine Steuern bezahlen. Warum? Er ist der Sohn Gottes. Aber wir sehen, dass Petrus diesen Zusammenhang nicht selbst herstellen konnte. Ihm ging es so, wie es auch uns gehen kann. Viele von uns wissen viel über Jesus. Wir wissen, dass er für unsere Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen auferstand. Wir wissen, dass er zum Vater zurück ist und zu seiner Rechten sitzt. Wir wissen, dass Jesus alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Wir wissen auch, dass wir durch den Glauben an Jesus ewiges Leben bekommen haben. Wir wissen, dass der Heilige Geist in uns lebt. Wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird. Doch manchmal können wir dieses Wissen nicht in einen Zusammenhang mit unserem Leben bringen. So kann es sein, dass wir uns nicht wirklich gut fühlen. Wir haben den Eindruck, nicht zu genügen. Wir meinen, dass uns der Widersacher Gottes überwältigt und wir nicht in der Lage sind, ihm zu widerstehen. Und in solchen Situationen kann sein, dass wir das, was wir über Jesus wissen, nicht mit unserem Leben in Verbindung bringen können. Gut haben wir die Bibel, die uns dabei helfen kann. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Bibel gut kennen und auch immer wieder lesen. Die Bibel hilft uns, den Zusammenhang in besonderen Herausforderungen unseres Lebens und Glaubens mit unserem Leben in Verbindung, mit Jesus in Verbindung zu bringen. Wenn ich den Eindruck habe, der Widersacher Gottes könnte sich meiner bemächtigen, dann sagt mir der Johannesbrief zum Beispiel: Ihr, meine Kinder, stammt von Gott und habt die falschen Propheten besiegt. Er, der in euch wirkt, ist mächtiger als der in dieser Welt regiert. So wird der Zusammenhang von dem, dass wir wissen, dass Jesus mächtiger ist als jede erdenkliche Kraft in dieser Welt, mit meinem Leben in Verbindung gebracht. Gott, der in dir wirkt, ist mächtiger als der in der Welt regiert. Manchmal ist es sehr wichtig, dass wir das wieder wissen, weil wir uns so klein vorkommen, so ohnmächtig, so hilflos. Und doch, plötzlich scheint dieses Wort in unser Leben hinein und bringt das, was wir glauben, mit unserem Leben wieder in Verbindung. Gott, der in dir wirkt, ist mächtiger als der in dieser Welt regiert. Es ist außerordentlich wichtig, dass wir unser Wissen, unseren Glauben mit unserem Leben in einen Zusammenhang bringen. Der Glaube muss in unserem Leben relevant werden, denn Glaube ist keine Wissenschaft. Glaube muss gelebt werden. Obwohl Jesus nicht steuerpflichtig war, sollte Petrus die Steuern für sich und Jesus bezahlen. Jesus gab Petrus nicht einfach das Geld, sondern forderte ihn auf: Geh an den See und wirf die Angel aus, nimm den ersten Fisch, wohlbemerkt den ersten. Auf Anhieb muss es also klappen. Denn du fängst und öffne ihm das Maul. Du wirst darin ein 4-Drachmen-Stück finden. Mit der Fischerrute musste nun Petrus zum See laufen und den einzigen Fisch im See fangen, der ein 4-Drachmen-Stück im Maul hatte. Menschlich gesehen war die Wahrscheinlichkeit, diesen Fisch zu fangen, bei null. Aber Petrus befolgte die Anweisungen von Jesus und tatsächlich der erste Fisch, wie es Jesus gesagt hatte, hatte dieses 4-Drachmen-Stück im Mund, im Maul. Ein riesengroßes Wunder. Für Petrus erneut ein Beweis, dass Jesus Gottes Sohn sein muss, dem sogar die Schöpfung zudienen muss. Dieser Fisch musste zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dann erst noch zubeißen. Wer sonst als der Sohn Gottes könnte in dieser Weise von der Schöpfung sich zudienen lassen? Jesus wollte also die Steuer bezahlen, obwohl er das nicht tun müsste. Der Grund? Damit wir ihnen keinen Anstoß geben. Interessant. Jesus verzichtete auf sein Recht, weil er die Menschen in Kapernaum nicht unnötig provozieren wollte. Normalerweise scheute Jesus sich nicht, Anstoß zu erregen. Seine Jünger meinten manchmal, er würde gar nicht merken, wie stark er die Leute provozierte. So fragten sie Jesus einmal, weißt du, dass die Pharisäer an diesem Wort Anstoß genommen haben? Ist dir das überhaupt klar, Jesus, was du jetzt da gesagt hast? Die sind ziemlich verärgert. Ist dir das bewusst? Natürlich wusste das Jesus. Wie wütend sie waren über seine Worte und über seine Taten. Doch das störte ihn nicht. Er wusste, dass die Erfüllung seines Auftrages Anstoß erregen wird. Bis heute ist das so. Jesus ist bis heute für die meisten Menschen ein Anstoß. Sie ärgern sich über ihn, jedenfalls über den Jesus, der von sich sagt, dass er der einzige Weg zum Vater ist. Wir können mit Menschen über Jesus reden, wir können ihnen erzählen, wie nett das er ist, wie er uns hilft im Leben, wie wunderbar es ist, Jesus nachzufolgen. Die Leute finden das toll. Interessant, was du da erzählst, deine Erfahrung. Und wir können erzählen, dass wir den Eindruck haben, dass wir unsere Schuld vergeben ist durch den Glauben an Jesus. Und das finden sie alles toll. Und sagen, ja schön, wenn du das glauben kannst. Aber sobald ich sage, dass Jesus der einzige Weg zur Rettung ist und zur Vergebung unserer Schuld, dann kippt's plötzlich. Dann ist Jesus nicht mehr interessant, sondern dann wird er zum Anstoß. Sobald wir die Einzigartigkeit von Jesus betonen, nehmen Menschen Anstoß. Und vielleicht liegt es daran, dass auch in unseren Kreisen sich das manchmal so ein bisschen einschleicht, dass wir nicht mehr von Jesus sprechen, sondern nur noch von Gott. Gerade sagen nur noch von Gott. Nicht mehr von Jesus. Weil wir merken, Jesus nimmt Anstoß von dem Moment an, wo wir deutlich machen, wie einzigartig das er ist. Deshalb ist es unvermeidlich, dass Menschen an Jesus Anstoß nehmen. Entweder lebt man mit Jesus oder man zerbricht an ihm. Wie Paulus dies aus dem Propheten Jesaja zitiert, ein Wort, das Gott an Jesaja richtete, an dem Grundstein Jesus, den ich in Zion lege, wird man sich stoßen. Er ist ein Fels, an dem man zu Fall kommen wird, aber wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Es gibt also keine neutrale Position im Grunde genommen gegenüber Jesus. Und Jesus war sich dessen bewusst, dass er für viele Menschen zum Anstoß wird und er wusste auch, dass er deshalb bald sterben muss. Aber warum wollte Jesus wegen dieser Tempelsteuer keinen Anstoß erregen? Es wäre doch sein gutes Recht gewesen, darauf zu beharren, dass er diese Steuer nicht bezahlen muss. Das wäre doch eine hervorragende Gelegenheit gewesen, um die Israeliten darauf aufmerksam zu machen, dass er der Sohn Gottes ist. Aber offensichtlich wollte Jesus das nicht tun. Jesus hatte unterschieden, in welchen Situationen er Anstoß erregen musste und wo er darauf verzichtete. In diesem Fall wollte Jesus keinen Anstoß erregen. Die Tempelsteuer war ihm es nicht wert, einen Aufruhr heraufzubeschwören. Die Israeliten hätten darin eine Beleidigung ihres Gottes sehen können. Und vielleicht hätten die Gegner von Jesus damit seine bevorstehende Verurteilung und Hinrichtung begründet. Er hat die Tempelsteuer verweigert. Aber das Urteil von Jesus zu seinem Tod ist, das finde ich immer erschütternd, war Gotteslästerung. Weil sie nichts gefunden haben. Und Jesus wollte ihnen nicht jetzt noch dieses, kurz vor seiner Hinrichtung, noch diesen Grund geben, dass sie sagen können, er hätte die Tempelsteuer verweigert und deshalb würde man ihn hinrichten. Das nehme ich an. Auch wir müssen abwägen, wo und wie wir reagieren sollen. Wo und wie wir etwas über unseren Glauben sagen. Als Christen sind wir nicht angehalten, uns möglichst auffällig zu benehmen. Wir können uns so daneben benehmen und dann sagen, wenn sich die Leute ärgern, ja, das ist, weil wir Christen sind. Dabei waren wir unanständig. Oder? Also wir müssen als Christen nicht einfach zwangsmäßig Anstoß erregen. Paulus sagt sogar, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Wenn es möglich ist, sollen wir mit allen Menschen in Frieden leben. Das ist leider nicht immer möglich. Das weiß Paulus ganz genau. Der war ja mehrmals im Gefängnis. Besonders schwierig wird es, wenn es um die Wahrheit des Evangeliums geht. Dann kann der Friede weichen. Die Menschen sehen uns dann als ihre Feinde. Jesus sagt selbst seinen Jüngern, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Menschen ärgern sich über die Botschaft des Evangeliums, lehnen sich gegen uns auf, weil wir daran glauben. Sie nehmen uns das übel. Sie empfinden das als eine unglaubliche Arroganz von uns, eine Rechthaberei, immer auf diesem Jesus zu pochen. Das war übrigens auch das Problem der ersten Christen, die verfolgt wurden im Römischen Reich. Sie waren nicht mehr bereit, die anderen Götter anzubeten, sondern nur noch Jesus. Das war eine Provokation. Man nimmt es uns übel, dass wir das einfach glauben. Und von uns her empfinden wir das nicht als eine Arroganz, als eine Besserwisserei, sondern es ist eine Begegnung, die wir hatten mit Jesus und der in uns lebt. Und wir wollen einfach ihm treu bleiben, so wie ich meiner Frau treu bleiben will. Aber wir müssen nicht prinzipiell Anstoß erregen. Es ist nicht ein Ausweis guten Glaubens, wenn alle an uns Anstoß nehmen. Wir müssen lernen, wo wir auf unser Recht verzichten müssen, um Missverständnisse zu vermeiden und nicht unnötig Aufregung zu erzeugen. Es ist sogar unsere Aufgabe, jedes Hindernis aus dem Weg zu räumen, das das Verständnis des Evangeliums verbergen könnte. Paulus ging damit so weit, dass er wie zu einer Art Chamäleon wurde. Er passte sich so weit wie möglich an. So schreibt er den Christen in Korinth. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt, obwohl das nicht mehr der Fall ist. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Und das alles tue ich wegen des Evangeliums. Ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Das ist doch sehr beeindruckend, wie Paulus lebt. Wir sollten das besonders überdenken, wenn wir überlegen, wie wir Menschen in Schlieren mit dem Evangelium erreichen können. Das würde also heißen, dass Gemeinde nicht nur denkt, was gefällt uns, was ist für uns wichtig, sondern Gemeinde denkt immer, Kirche denkt immer an die Menschen, die noch gar nicht drin sind. Was müssen wir tun, um wenigstens einige zu gewinnen? In unserer Gesellschaft legt man sehr viel Wert auf Authentizität. Das ist jetzt total im Trend. Jeder ist echt und authentisch und natürlich und geerdet und so. Das sind die Begriffe, die heute in sind. Und wenn jemand etwas von sich hält, dann sagt er, und ich bin bodenständig und geerdet und am Boden geblieben und authentisch. Das ist einfach das Nonplusultra in unserer Gesellschaft. Ich muss mein Leben so leben, wie ich es für richtig halte. Es ist egal, was andere Menschen darüber denken. Hauptsache, ich bin mir selber treu und ich bin authentisch. Paulus würde natürlich diesem Anspruch nicht gerecht. Aber Paulus war auch authentisch. Aber er war nicht authentisch zu sich selbst. Er glaubte nicht an sich selbst, sondern er war authentisch zu Gott und seinem Auftrag. Da war er 200% authentisch. Er war bereit, sich selbst zu verbiegen, um Menschen für das Evangelium zu gewinnen. Ihm war es egal, was die Leute, denen er das Evangelium brachte, über ihn dachten, wegen dem Evangelium. Immer wenn es ums Evangelium geht, nicht sein Verhalten, da hat er sich angepasst. Aber wenn sie am Evangelium Anstoß nahmen, hat er das akzeptiert und war bereit, die entsprechenden Konsequenzen zu tragen. Nun, Jesus schickt Petrus zum Angeln und meinte: Nimm den ersten Fisch, den du fängst, und öffne ihm das Maul. Du wirst darin ein 4-Drachmen-Stück finden. Nimm es und bezahle damit die Tempelsteuer für mich und für dich. Ja, das war ein Wunder mehr. Leute, die nicht glauben wollen, dass Gott solche Wunder tat und tun kann, kamen auf die Idee, Petrus hätte den Fisch verkauft. Also gefangen und verkauft und den Erlös. Mit dem Erlös die Tempelsteuer bezahlt. Aber so teure Fische gab es damals nicht. Die Tempelsteuer entsprach pro Person etwa 2 Tagelöhnen. Dieses 4-Drachmen-Stück entsprach also 4 Tagelöhnen. Bei einem Monatslohn von 4'000 Franken wären das, man rechne, 800 Franken. So teuer waren die Fische nicht. Jesus verzichtet auf sein Recht als Sohn Gottes und bezahlt die Tempelsteuer, die er eigentlich gar nicht hätte zahlen müssen. Jesus wollte vermeiden, dass die Menschen sich deswegen aufregen, weil er die Tempelsteuer nicht zahlen wollte. Im Vordergrund von unserem Handeln sollte nicht das Recht stehen, das wir hätten, sondern das Ziel, das wir erreichen wollen. Der Auftrag, den uns Gott gegeben hat, soll im Vordergrund stehen. Wir können uns dabei Jesus zum Vorbild nehmen und auch Paulus, der sagt, in jedem Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, für das Beispiel, das du uns gegeben hast, dass du auf dein Recht verzichtetest, als Sohn Gottes diese Tempelsteuer nicht zu zahlen. Und dass du uns gezeigt hast, dass es manchmal wichtig ist, dass wir auf unser Recht verzichten, weil es höhere Ziele gibt, als auf unser Recht zu pochen. Und der Paulus hat uns das vorgelebt. Und hilf uns in unserem persönlichen Leben, und auch als Kirche, dass wir Menschen mit dem Evangelium erreichen, dass noch wenigstens einige, so wie es Paulus sagt, erlöst und gerettet werden. Dass sie unseren Wunsch auch hier verschlieren. Und wir danken dir, dass wir auch in dem Prozess, in dem wir jetzt stecken, ganz und gar dir vertrauen können. Denn du bist Herr über allen Herren und König über allen Königen. Dir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Amen.
Was auch Zukunft bringen mag, mir nennt's vor dir, Herr, jeden Tag. Du hast uns fest in der Hand und behütet unser Land. Was auch Zukunft bringen mag, mir nennt's vor dir, Herr, jeden Tag. Du hast uns fest in der Hand und behütet dich unser Land. Jeden Abend, jeden Morgen siehst du alle meine Sorgen und ich weiss, du, Herr, behütet dich mich. Ich muss nicht allein ertragen, du begleitest mich durchs Leben und ich habe deine Grösse gesehen. Was auch Zukunft bringen mag, mir nennt's vor dir, Herr, jeden Tag. Du hast uns fest in der Hand und behütest unser Land. Was auch Zukunft bringen mag, wir nennen's vor dir, Herr, jeden Tag. Du hast uns fest in der Hand und behütest unser Land. Du erkennst all meine Wege, ich darf ganz neu mit dir leben und ich weiss, du, Herr, begleitest mich. Ich bin nie mehr ganz verlassen, kann den Anschluss nicht verpassen. Herr, ich lobe und ich preise dich. Was auch Zukunft bringen mag, mir nennt's vor dir, Herr, jeden Tag. Du hast uns fest in der Hand und behütest unser Land. Was auch Zukunft bringen mag, wir nennen's vor dir, Herr, jeden Tag. Du hast uns fest in der Hand und behütest unser Land. Es gibt kein Ort auf der Erde, wo's nicht heller könnte werden. Herr, schenk Frieden doch in jedes Land. Auch ich möchte Frieden bringen und vor dir, Herr, Lieder singen. Nimm mich doch ganz fest in deine Hand. Was auch Zukunft bringen mag, wir nennen's vor dir, Herr, jeden Tag. Du hast uns fest in der Hand und behütest unser Land. Was auch Zukunft bringen mag, wir nennen's vor dir, Herr, jeden Tag. Du hast uns fest in der Hand und behütet ist unser Land.
Wir haben gesungen, du hast uns fest in deiner Hand. Wir werden jetzt aufstehen und beten miteinander, dass das in dieser Woche, die auf uns zukommt, auch wirklich Wahrheit wird. Du hast uns fest in deiner Hand. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart heute Morgen. Wir danken dir, dass du einfach da bist, dass du dich um uns kümmerst. Herr, und hilf uns, das auch zu leben, was wir heute Morgen gehört haben, Menschen zu dir hinzuführen, Weg zu finden, sie zu dir zu tragen. Herr, wir danken dir für deine Güte, für deine Kraft, für all das, was uns begegnet in dieser Woche. Segne du uns und bewahr du uns. Nimm du uns fest in deine Hand und führ du uns zu deinem Ziel. Amen. Wie schon vorher gesagt, wir werden, ich weiß nicht, wie es genau weitergeht, dürfen wir noch einen Kaffee rauslassen?
Ja, wir dürfen noch einen Kaffee rauslassen, aber Kaffeemaschine
wird dann ist auch das schon erledigt.
Also,
also machen wir jetzt 10 Minuten Pause und nachher geht es weiter. Gut, 10 Minuten Pause und nachher kommen wir wieder rein. Und dann wird gebaut. Gut, die nicht da bleiben, noch einen schönen Sonntag und auf Wiedersehen miteinander.